zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Guten Abend. Sie werden bestimmt nach 2-3 Minuten den Unterschied sehen zwischen einem großen Wissenschaftler und einem einfachen Außenminister. Ich werde mir ein wenig Mühe geben. Natürlich, das hat Herr Dobrowski mich auch gefragt, aus der europäischen Sicht mich hier einzubinden. Ich würde anfangen, als ich selbstverständlich gut zugehört habe, mit diesem Pintett, das Sie dekliniert haben, auch ja schon in Interviews. Man muss sich vorstellen, sage ich jetzt als einer, der eine Zeit lang dabei war in Europa, wenn wir in dieser Welt, diese fünf großen, vier Länder und Europa hätten, Europa, Indien, China, Russland, und diese Länder würden an einem Strang ziehen, welche Chance hätte die Welt, zum Beispiel in Sachen Stabilisierung des Friedens, aber auch Bekämpfung der Armut, wenn man an die UNO-Ziele von 2030 denkt, Klimawandel, all dieses immense Potenzial, was darin liegen würde, um die Welt wirklich auf eine bessere Schiene zu bringen. Nun, was mich markiert hat in diesen 20 Jahren, das sind zum Schluss natürlich zwei Daten. Das ist der 24. Februar 2022 und das ist der 7. Oktober 2023. Man träumt manchmal davon, dass es sie nicht gäbe, aber es gibt sie. Aber in diesen zwei Jahrzehnten, wo ich praktisch Außenminister war und in der europäischen Politik aktiv war, Herr Dabrowski und ich sind Radfahrer sind manchmal Einzelgänger und kommen nicht nur im Bett ins Grübeln, sondern auch auf dem Fahrrad. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt am Ende des letzten Jahres, ob diese Welt noch in den Fugen zusammenzuhalten ist, wenn internationales Recht, wenn die Charta der UNO so mit Füßen gerammt wird und nicht von irgendeinem, sondern von einem Mitglied des Sicherheitsrats, das das Vetorecht hat. Und dann direkt die nächste Frage darauf, und ich bin wirklich kein Pessimist und auch kein Schwarzseher, aber haben wir in der Welt, wo wir Einfluss haben, natürlich zuerst kollektiv auch als Europäer, zusammen auch mit den Amerikanern, würde ich sagen, mit verschiedenen anderen, die wir im Westen nennen, haben wir nicht kollektiv versagt in den letzten zwei Jahrzehnten, dass es überhaupt zu diesen zwei Daten gekommen ist. Ich habe es gesagt, ich bin ein Europäer, das heißt, ich bin kein Fatalist. Und ich schätze wirklich, dass wir alle zusammen hier die Freiheit haben, uns kritisch mit uns selbst auseinanderzusetzen und mit der Politik. Und darum danke ich der Katholischen Akademie, dass ich hier sein darf und mit einem so großen Wissenschaftler und mit euch allen darüber zu reden. Die Europäische Union, und man muss es auch, glaube ich, bei sehr gescheiten Leuten immer wiederholen, ist ja entstanden im Kalten Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es steht auf zwei Füßen, vor allem Deutschland und Frankreich. Die Idee war ja, dass diese beiden Länder, die immer dabei waren, dass die sich nicht mehr bekriegen sollen. Und das Geniale dabei, finde ich, war damals, dass man nicht nur die zwei Länder genommen hat, sondern dass man global gesehen hat und dass man kein Pintett, sondern ein Sextett genommen hat. Das heißt, die drei Benelux-Länder plus dann Italien und Deutschland und Frankreich. Sie wissen, dass wir das einmal bis zu 28 gebracht hatten. Gut, einer hat uns verlassen, aber ich weiß nicht, ob der ganz glücklich ist, dieser eine Staat. Und kann sein, dass in 10 Jahren dieses große, wichtige Land wieder an unsere Tür klopft, um wieder Mitglied zu werden, denn in dieser Situation, wo sie jetzt sind, glaube ich nicht, dass sie, dass das geschehen ist, was sie sich erträumt hatten. Aber gut, zuallererst, dass Deutschland und Frankreich, und das muss man, wenn man aus Luxemburg ist, vor allem, weil man ja weiß, aus dem eigenen Leibe gespürt, dass was im 20. Jahrhundert geschehen ist, das ist ja nicht nichts, dass Deutschland und Frankreich sich nicht mehr bekämpfen, sondern dass sie zusammen an einem Tisch sitzen, diese zwei total verschiedenen Kulturen, Sprachen, Mentalitäten, vor allem auch Egos, dass man ihnen in der Europäischen Union eine gemeinsame Ambition gegeben hat, nämlich demokratisch und friedlich zu sein, im Interesse also der Europas. Ich bin, wie ich gesagt habe, wenn ich das Wort sage, Erfolgsgeschichte Europäische Union, weiß ich genau, dass das auch in Klammern zu setzen ist. Nicht so hundertprozentig stimmt, aber wir haben immerhin 80 Jahre, das gab es noch nie, keinen Krieg in der Europäischen Union gehabt, nicht in Europa, Sie wissen das, in den 90er Jahren diese schrecklichen Kriege auf dem Balkan. Europa ist auch noch immer, auch wenn wir sehr gut aufpassen müssen, der Münkel hat ganz recht, eine wirtschaftliche Macht. USA sind 24% des Weltwirtschaftsvolumens, die Europäische Union 22% und China 15%. Allerdings in den nächsten, auch in diesem Jahr, werden hier kapitale Fragen zu beantworten sein. Es werden Weichen gestellt. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass vor allem zwei Italiener, Draghi und auch Letta, jetzt Berichte machen über den Binnenmarkt, aber auch um die Wirtschaft in Europa eben weltkompetitiv zu machen. Und hier, da kann man sich auch anstrengen, so viel man will. Das geht nicht mehr mit nationalen Politiken. Hier muss auch die Wirtschaftspolitik dann föderativer werden. Und dann sind wir natürlich bei einem Punkt, wo in Deutschland direkt Zuckungen kommen, dass die Mittel, die man dazu braucht, vielleicht auch Mittel sein können, die durch große Anleihen zu geschehen haben. Europa hat auch 50% heute leistet Entwicklungshilfe in der ganzen Welt, 50%, was nichts ist. Was die Menschenrechte angeht, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, sind wir nicht perfekt auch, aber es gibt eine europäische Lebensweise. Und diese europäische Lebensweise verdient es, geschützt zu werden, meines Erachtens. Nach innen auch, vor allem, aber auch als Modell nach außen. Nun, die Europäische Union hat nur eine Chance in dieser multipolaren Welt, wenn sie effektiv versteht, zusammenzustehen. Und sie braucht nur das Beispiel zu nehmen, Sie haben das angedeutet von Putin. Für Putin gab es in den letzten 10 Jahren keine Europäische Union mehr. Es gab nur noch europäische Staaten, wo er versuchte, sie gegeneinander auszuspielen. Und das, was Putin seit 10 Jahren macht, und ich bin noch immer, fühle mich als Politiker, nicht als Historiker, leider, aber es kommen jetzt diese Wahlen für das Europäische Parlament im Juni. Und wir haben in diesem Parlament Parteien am rechten Rand, extrem rechten Rand, die wollen die Integration Europas, die wollen Europa kaputt schlagen. Und ich kann nur, ich bin am Samstag eingeladen im Deutschlandfunk, wo junge Menschen präsent sind, weil sie schon mit 16 Jahren stimmen können. Bitte passen wir auf, dass wir nicht, wir haben einen Stimmzettel in der Hand, der ist extrem wichtig. Mir ist egal, was man stimmt, aber man darf nicht die stimmen, die gegen die Integration Europas sind und Europa kaputt machen wollen, so wie Putin es will. Meine Damen und Herren, es ist natürlich eine kapitale Frage, wie sich die Europäische Union schlägt nach dem 24. Februar. Le Monde, das ist die größte französische Zeitung, Tageszeitung, stand vor ein paar Wochen ein großer Text, Le Tandem Franco-Allemand secoué par la guerre. Also das Tandem Frankreich-Deutschland ist zerrüttelt durch den Krieg. Wir kennen, und ich will mich ein paar Minuten damit aufhalten, weil es trotzdem wichtig ist, diese Aussage von Macron, am 26. Februar, das war ja der erste Akt, dass er nichts ausschließt, dass auch EU-Truppen oder NATO-Truppen in einem gewissen Moment könnten in der Ukraine eingesetzt werden, war seine Aussage. Zweiter Akt war der von Bundeskanzler Scholz, dass es mit Deutschland weder in der EU noch in der NATO es einmal zu einem Einvernehmen kommt, dass europäische Soldaten sollen eingesetzt werden in der Ukraine. Und dann kam der dritte Akt, das war der 15. März. Da waren die Häuptlinge des Weimarer Dreiecks in Berlin zusammen, also der deutsche Bundeskanzler, der französische Präsident und auch der Premierminister aus Polen, und sind sich dann vor den Kameras in die Arme gefallen, sodass, wenn Wolfgang Schäuble noch leben würde, sagen würde, ist alles over. So einfach ist es natürlich nicht. Aber man hat gespürt, dass wenn Deutschland und Frankreich hier verschiedene Wege wirklich in der Tiefe gehen, dass das kompliziert wird. Ich glaube, dass Deutschland und Frankreich ganz klar wissen, wie die meisten, glaube ich, in der Europäischen Union, hoffe es, dass Putin nicht gewinnen darf. Nun, es gibt diese Nuancen und vielleicht muss man auch, ich habe das auch viele Jahre lang versucht zu verstehen, und wenn man zwischen Deutschland und Frankreich aufgewachsen ist und wohnt, dann hat man vielleicht auch ein wenig Fingerspitzengefühl dafür. Deutschland, vor allem dieser Kanzler, aber auch die Vorgängerin, hat ja die transatlantischen Beziehungen immer in den Mittelpunkt gestellt, anders als Schröder, und er hat recht, meines Erachtens, als er gegen den Irakkrieg war, zusammen mit Frankreich 2003. Aber Sie sehen bei Scholz, die Leopards 2 werden erst geliefert, wenn die Abrams auch geliefert werden. Also totales Einverständnis, das Transatlantische primiert. Die Franzosen, und es gibt einen Sender in Frankreich, der jeden Abend, LCI heißt er, das ist der erste französische Fernsehen, öffentliche, private Fernsehen, die haben Debatten, und da spürt man heraus, eigentlich ohne Deutschland jetzt zu verletzen, sagen aber, Deutschland kann ja nicht, was Außenpolitik angeht, dieselbe strategische Kultur haben wie wir. Deutschland ist erst in die UNO gekommen, 1973, zusammen mit der DDR. Deutschland ist erst 1955 in die NATO gekommen. Wir haben also alle wir sind eine große Nation, französisch heißt das Grande Nation, das haben Sie bestimmt schon gehört. Wir haben Atom, also Nuklearwaffen, und wir sind Mitglied des Sicherheitsrats. Also ich glaube, die sagen das auch, um zu zeigen, dass sie akzeptieren, dass wirtschaftspolitisch Deutschland die stärkste Kraft in der Europäischen Union ist, aber was Außenpolitik angeht, sind es die Franzosen. Nun, ich glaube, dass, und darum ist es mir so wichtig, auf dieses Thema der Deutschen und der Franzosen auch einzugehen, wenn die Deutschen und die Franzosen in der Europäischen Union verschiedene Wege gehen, ist das akzeptabel, denn die Diversität ist ja die Stärke der Europäischen Union. Zum Beispiel, Sie wissen das, in der Atomenergie. Allerdings kann ich Ihnen sagen, aus 20 Jahren Erfahrung, es ist nicht so einfach, sich da wiederzufinden. Sie wissen, dass da eine gewisse diametrale Opposition zwischen beiden Ländern ist. Aber ich glaube aber sagen zu müssen, dass Deutschland und Frankreich nicht auf zwei verschiedenen Gleisen gehen können, wenn es um die EU-Außenpolitik geht, um wichtige Fragen, weder was Ukraine, Russland angeht, auch nicht Israel, Palästina. Ich würde es so sagen, dass die Multipolarität keinen Platz haben darf in der europäischen Außenpolitik. Sie wird, wenn das geschieht, nicht wahrgenommen, vor allem wenn Deutschland und Frankreich auf zwei verschiedenen Linien sind. Und ich will nur zwei Beispiele sagen und nicht mit dem Finger auf Deutschland oder Frankreich zeigen, sondern wir haben, was Israel-Palästina angeht, seit 2009 bis 2016, bis zum Brexit, hatten wir eine gemeinsame Position. Jerusalem ist die Hauptstadt der zwei Und die Grenzen von Palästina sind die Grenzen von 1967. Das wurde kaputtgeschlagen nach dem Brexit, ganz klar von Boris Johnson, der damals Außenminister war. Und verschiedene Länder in der Europäischen Union sind auch davon weggegangen. Wir hatten also, was Israel-Palästina angeht, keine Position mehr in der Europäischen Union, die wir konnten auf ein Blatt Papier schreiben. Das Zweite ist, Sie können sich vielleicht erinnern, der UNO-Pakt für Migration hatten wir dafür, dagegen und Enthaltungen. Und das hat dem belgischen Premierminister damals den Kopf gekostet. Also wenn die Europäische Union, da haben Sie total recht, habe ich auch in der Praxis immer gespürt und auch versucht zu sagen, wenn wir in kapitalen Fragen keine gemeinsame Position, vor allem in Außenpolitik haben, dann zählen wir nicht. Wird über uns gelacht. Darum, hier ist ein Punkt, vor allem in einer multipolaren Welt, wo wir daran arbeiten müssen. Wir sind, meine Damen und Herren, konfrontiert, glaube ich, mit ein paar kapitalen Fragen und Herr Münkler hat schon die eine oder andere angeschnitten. Also wir müssen wissen, dass bis zum November 2024 sich diese Fragen immer deutlicher stellen werden. Das erste ist natürlich, wenn ein anderer Präsident, der schon einmal da war, zum Beispiel, gewählt würde und es käme zu einem Deal mit Putin, was er ja wiederholt und wiederholt, an einem Tag oder an zwei Tagen, egal. Das heißt, das Land gegen Frieden würde verhandelt werden. Auf Deutsch heißt das, die Russen bekommen die Krim und den Donbass. Der Rest, damit soll die Europäische Union sich herumschlagen. Aber vor allem, glaube ich, in der Europäischen Union wird, wenn das über die Köpfe der Ukraine und auch über die Köpfe der Europäischen Union zustande käme, müssen wir wissen, wie wir da zu reagieren haben. Ich glaube, das allererste wäre, dass die Ukraine dann Mitglied werden müsste der NATO. Ich rede von dann den 80%, was ja noch immer ein großes, großes Land ist. Ob hier ein Konsens herzustellen ist, weiß ich nicht. Allerdings müssen wir uns dieser Gefahr bewusst werden, dass das eine Zerreißprobe werden wird in der Europäischen Union, nicht nur für die Ukraine, sondern auch in der Europäischen Union. Aber wir sind nicht da. Sie kennen, Sie wissen, dass im militärischen Niveau, dass die Ukraine Schwierigkeiten hat. Ich glaube, was jetzt eigentlich das Größte ist, was man verlangen könnte, ist, dass sie die Kraft haben, die Positionen zu halten. Es geht nicht mehr Rede von Offensiven. Und ich will hier natürlich nicht in der Öffentlichkeit zu viel darüber sagen. Ich will nur eins sagen, was auch in den letzten zwei Jahren unsere Mission war in der Europäischen Union, die wir weitermachen müssen. Das ist, die Ukrainer brauchen Munition, um sich zu wehren. Sie brauchen nicht Munition, um anzugreifen, sie brauchen Munition, um sich zu wehren. Und wenn wir nicht imstande sind, das zu liefern, dann wird die Ukraine eines Tages nicht mehr bestehen. Die Ukraine kann diesen Krieg nicht stoppen. Sie kann sich auf den Boden legen und warten, dass es die Ukraine nicht mehr gibt. Dann hat Putin auf der ganzen Linie gewonnen und er steht vor Polen. Es ist natürlich eine zweite große Frage, die sich noch stellt. Das ist, was geschieht mit der NATO? Ich bin mir nicht so sicher, dass auch wenn Trump gewählt werden würde, dass die Amerikaner hier ohne Resistenz einfach die NATO zuschauen würde, wenn die NATO zerschlagen wird. NATO ist mehr als 80% Amerika. Wie gehen wir allerdings, wenn etwas geschehen würde? Sie haben das angeschnitten. Wie gehen wir mit der nuklearen Frage um? Wir haben in Europa zwei Länder, in Europa, Frankreich und UK, die also nukleare Waffen haben. Um die Zahl einmal, die findet man überall, wenn man schaut, die Amerikaner haben 5200 atomare Sprengköpfe, die Russen 5400, China zurzeit 410, Frankreich 290 und Großbritannien 225. Jetzt ist ja die Frage, die auch in Frankreich diskutiert wird. Macron hat sie schon selbst einmal in Schweden angesprochen, diese Abwehr, wenn es essentielle Interessen der Franzosen, wenn die zerstört würden, hat der Präsident natürlich, ohne dass das definiert wird, wann das ist, hat dann die Kompetenz und die Macht, Atomwaffen einzusetzen. Wird das von Frankreich auch gesehen, wenn europäisch etwas geschehen würde? Das ist eine Frage, wo es keine Definition dazu gibt. Und wir müssen wissen, dass diese Frage, die weiß Putin ja auch, dass Putin lässt keine Schwäche zu, dass wenn einmal die NATO zerschlagen werden würde, dass wir dann vor einer kapitalen Frage stehen, wenn Russland nuklear uns angreift, was kann dann oder was wird dann die Antwort sein? Ich bin jetzt dagegen, dass man jeden Morgen aufsteht und sich dann damit quält. Es ist aber eine Frage, die, glaube ich, progressiv auf uns zukommt. Vielleicht wird sie sich überhaupt nicht stellen, das hoffen wir ja viele. Aber gut, es ist etwas, dem wir uns stellen müssen. Die Europäische Union hat Großartiges geleistet, meines Erachtens, im Ukraine-Krieg. Man darf nicht immer sagen, es ist nicht genug, zu langsam und so weiter. Also ich kann mich erinnern, die ersten Sitzungen, die wir als Außenminister hatten, nach dem 24. Februar 2022, das war nicht einfach. Wir waren so durcheinander und so aufgewühlt, sogar ob wir Waffen liefern sollten oder nicht. Sie wissen, dass in Deutschland eine ganze Debatte. Aber das ist ganz schnell gedreht, als wir alle diese Bilder von Butscha sahen. Da kam der Dreh ganz schnell. Und ich glaube, dass wir hier auch im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen gehandelt haben, Artikel 51, der sagt, dass wenn ein Land angegriffen wird, kann es eine Koalition bilden mit anderen Ländern, um sich zu wehren. Und wir sind als Europäische Union, so wie auch die NATO, kann man sagen, eine Koalition, die eben der Ukraine hilft, sich zu wehren gegen diese Angriffe von Putin, die ja leider es nicht aussieht, dass sie einmal enden wird. Wir haben auch Sanktionen ziemlich schnell dann eingebunden. Und ich glaube, hier muss man aufpassen, ob sie wirken oder nicht wirken, das ist eine Sache. Aber wir haben gezeigt als Europäische Union, dass wir nicht nur Interessen haben, sondern dass wir auch Solidarität zeigen müssen, wenn ein Land derart überfallen wird. Und dann die militärischen Mittel. Ich sage es noch einmal, ich weiß, dass in Deutschland das auch eine Debatte ist, dass sogar Lokalpolitiker das auch in den letzten Tagen aufgegriffen haben. Es ist total falsch, es ist unverantwortlich zu sagen, wenn die Europäische Union und andere keine Waffen mehr liefern würden an die Ukraine, um sich zu wehren, dass dann der Krieg vorüber wäre. Ja, er wäre vorüber. Ich habe es eben gesagt, das wäre das Ende und Putin hätte auf der ganzen Linie gewonnen. So einfach darf man sich das nicht machen. Und es tut mir auch weh, wie allen Europäern, wenn man diese Wahlen sieht und die Diskussionen in der Slowakei, dass die keine Waffen mehr liefern, für den Frieden sind und die der Ukraine helfen wollen, dass das Kriegstreiber sind. Wir müssen unsere Linie halten, wir stehen zu den Sanktionen und auch, dass wir die solange es geht und wir müssen viele Anstrengungen machen, dass auch die Ukraine die Mittel bekommt, um sich weiterhin zu wehren. Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein. Und wenn Putin durchkommt mit Gewalt, dann, Herr Münkler, glaube ich, auch in einer multipolaren Welt, egal ob es 5 sind oder 6 oder 10, die bestimmen, wenn der durchkommt damit, dann bleibt das natürlich nicht auf die Ukraine begrenzt. Dann stehen alle Türen auf, dass auch das Gesetz des Stärkeren über die Stärke des Gesetzes gestellt wird, auch auf anderen Kontinenten. Ich nehme mir noch eine Minute, um ein zweites Thema anzusprechen. Ich kann es nur stichartig machen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig. Gaza, Israel, Palästina. Das, was am 7.10. aus meiner Sicht geschehen ist, da gibt es keinen Millimeter Rechtfertigung. Das ist Barbarei in höchster Potenz und nur der IS hat in der Vergangenheit so operiert, so barbarisch operiert. Geiseln noch dabei nehmen, das ist Horror und Terror zusammen, der nicht zu überbieten ist. Wie kommt man aus diesem Loch heraus. Und wenn ich sage Mann, ist das natürlich zuerst Israel und Palästina, aber es ist auch eine Frage an die internationale Gemeinschaft. Sie wissen, dass Israel gegründet wurde 1948, Ben-Gurion, ich glaube es war im Mai, hat die Unabhängigkeit, also die Existenz des Staates Israel erklärt, aufgrund von einer Partition, einer Teilung, die ja stattfand in der UNO. Und das Existenzrecht Israel steht natürlich nicht und niemals zur Disposition. Allerdings müssen wir auch wissen, dass in diesem Teilungsakt, in dieser Partition, auch ein zweiter Staat sollte entstehen. Damals hat man nicht gesagt für die Palästinenser, sondern für die Araber. Wir kennen die Geschichte, es kam nicht zustande, jetzt schon lange, lange Jahrzehnte. Es kam zu Kriegen, zu Vertreibung, zu Flucht, zu unermesslichem Leid. Und ich glaube, dass für eine meiner ersten Reisen, damals hatten wir die Präsidentschaft 2005 nach Jerusalem und nach Ramallah, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn uns die Frage gestellt wird, hat Palästina Recht auf einen Staat, dass wir als Europäische Union Ja sagen müssen. Auch die Palästinenser haben Recht auf ihren Staat. Und dann sind wir bei dieser komplizierten, aber doch einfachen Zwei-Staaten-Lösung. Persönlich glaube ich sogar, dass Israel nicht zur Ruhe kommt, solange die Palästinenser nicht ihren eigenen Staat haben. Und wenn wir denselben Fehler machen als internationale Gemeinschaft, den wir gemacht haben in den letzten 10 Jahren, in Amerika und in Europa, dass wir uns nicht mehr bekümmert haben darum, dass wir gesagt haben, das geht schon, es wird schon nicht so schlimm werden. Wir haben den Rücken gedreht und wollten dieses Problem nicht mehr sehen, bis es so explodiert ist, wie es eben explodiert ist. Und ich glaube, dass die internationale Gemeinschaft eigentlich hoffen muss und alles tun muss, dass sowohl auf israelischer Seite wie auf palästinensischer Seite ein legitimer Verhandler an die Macht kommen und dass dann zusammen geschaut werden muss, dass man hier auch zu dieser Zwei-Staaten-Lösung kommt. Wenn ich Premierminister Netanyahu kritisiere, ist das, wie wenn ich Premierminister Berlusconi kritisiere in Italien. Das ist mein Recht. Das ist das Recht von jedem. Und ich muss den Premierminister Netanyahu kritisieren, ohne antisemitisch zu sein, denn er hat mit seiner Siedlungspolitik, hat er in den letzten 20 Jahren eine Zwei-Staaten-Lösung nie zum Zuge kommen lassen. Als ich Minister wurde 2004, waren 300.000 Siedler in der Westjordanland und in Ostjerusalem, es sind heute 700.000. Und die zweite Kritik ist die, dass die Gewalt, die angewendet wird, von den Siedlern gegen die Palästinenser im Westjordanland unmenschlich ist. Und dass die gestoppt werden muss. Dass das nicht akzeptabel ist. Ich glaube, sogar unsere amerikanischen Freunde sagen ja auch endlich dasselbe. Ich hoffe, dass die Europäische Union sich an die Spitze setzt, mit den Amerikanern selbstverständlich, und dass es in der Europäischen Union eine einheitliche Position gibt, nicht eine, die wir jetzt haben, die nach drei Seiten geht, um zu helfen, dass die Welt aus diesem Loch herauskommt und vor allem die Palästinenser und die Israelis. Was mir Hoffnung macht, das ist, dass ich im November noch die Familienangehörigen verschiedener Geiseln in meinem Büro in Luxemburg empfangen habe. Und eine Frau aus Metz, die auf dieser Feier war, als dieses Drama geschah, hat mir gesagt, als wir gingen, ich glaube, dass wenn dieser Krieg vorüber ist, hat sie gesagt, und sie hat vieles mitgemacht, viel Schlimmes mitgemacht, dass das israelische Volk und dass das palästinensische Volk sich zusammensetzen, sie wollen Frieden haben. Und ich glaube, das ist etwas, was mir Hoffnung macht, wenn wir nur immer mit Resolutionen in der UNO verfahren oder wenn wir streiten über Kommas und Punkte in Deklarationen, kommen wir nicht voran. Aber so kann es ja auch nicht in dieser Region weitergehen. Israel muss in Sicherheit leben können und die Palästinenser in Würde. Ich glaube, das ist machbar in einer multipolaren Welt. Danke für das.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.